of HR.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Voice of HR, wo wir uns mit HR-Themen und Trends auseinandersetzen. Heute zum Thema künstliche Intelligenz. Als Gast habe ich heute dabei den Marc Fontobel. Herzlich willkommen, Marc.
Danke vielmals für die Einladung.
Du, sehr gern geschehen. Merci, dass du bei uns vorbeischaust. Marc Fontobel, erste Frage, so ein bisschen als Eisbrecherfrage, sind wir ehrlich. Hast du ein Lieblingstier?
Ich würde sagen, es ist ganz klassisch der Hund.
Der Hund?
Ganz genau. Der Hund, der sich motivieren lässt, der es lustig haben kann. Ist für mich, ich bin ein Hundetyp, weniger ein Katzenmensch.
Weniger ein Katzenmensch, ein Hundetyp, okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht gedacht, ja, vielleicht kommt er und sagt, der Papagei mit den wunderschönen Federn, der Vogel.
Vögel bin ich gar kein Fan.
Bist gar kein Fan?
Nein, ich bin gar kein Fan, nein.
Bin ich voll daneben gelegen. Ja, aber es hat natürlich einen kleinen Bezug vielleicht zum Thema und kommen später sicher nochmal auf das zu sprechen. Wenn ich dich kurz da vorstelle, das, was ich von dir kenne, oder wir auch im Vorgespräch miteinander besprochen haben, ein Studium Wirtschaftsinformatik und am Labor für künstliche Intelligenz an der Uni Zürich studiert. Hat gestaunet, muss ich sagen, künstliche Intelligenz, es ist doch schon fast 20 Jahre her. Ist das dort so ein bisschen ein Vorreiter in der Schweiz? Hat es das schon gegeben? Was hat er genau gemacht?
Also das Labor von Professor Pfeiffer war definitiv ein Vorreiterlabor. Aber was man unter künstlicher Intelligenz verstanden hat, dazu mal, hat relativ wenig damit zu tun, was man heute unter künstlicher Intelligenz versteht. Hat vor allem mit dem Bau von Robotern zu tun gehabt, humanoiden Robotern. Also wo man versucht hat, möglichst einen Mensch nachempfunden, einen Körper künstlich zu bauen. Und das, was dann später gekommen ist, also dem noch ein bisschen Intelligenz einzubläuen, das hat man damals noch nicht so wahnsinnig fest auf dem Radar gehabt.
Also so eigentlich das Nebenprodukt hat eigentlich das Hauptprodukt links überhaupt, kann man das so sagen?
Nein, ich würde nicht sagen. Ich glaube, das Thema Embodiment, dass du eigentlich du musst überlegen, mit welchem Körper tut eine künstliche Intelligenz mit der Umwelt interagieren. Das ist immer noch relativ schwierig zu lösen. Und ich glaube, es braucht schlussendlich beides, wenn du wirklich in künstliche Intelligenz schaffen
willst. Spannend. Beruflich hast du 3 Firmen gegründet, heute CEO von StarMind. Die arbeiten, glaube ich, auch mit künstlicher Intelligenz bei StarMind, oder? Kannst du auch ein bisschen erzählen?
Es ist eigentlich genau in dieser Zeit entstanden. Also wir haben, mein Co-Founder und ich, haben uns damals an diesem Labor kennengelernt und hätten sollen an diesen humanoiden Robotern forschen. Und er hat Biologie studiert. Ich habe, wie du gesagt hast, Computerwissenschaften studiert. Und das als Kombination haben wir gedacht, viel mehr brauchst du nicht, um dort anfangen zu arbeiten. Und wir sind aber komplett überfordert gewesen. Also wir haben relativ schnell gemerkt, man versteht nichts von all diesen Themen, die man dort in Berührung kommt. Und wir haben dann gesagt, anstatt dass wir das alles selber lernen müssen, wäre es doch viel gescheiter, man würde alle Forschenden miteinander vernetzen und wir nehmen künstliche Intelligenz zum automatisiert Lernen, wer sich zurzeit mit welchen Themen auseinandersetzt. Ja. Und dann eigentlich wie eine Plattform zu bauen, wo, wenn man eine Frage hat, stellt man die dort drauf und sagt, wie viel man bereit ist, für die richtige Antwort zu zahlen. So ist eigentlich die ursprüngliche Idee von StarMind entstanden, also wie ein Marktplatz für Wissen zu bauen.
Also so wie man es häufig von Startups merkt, man fährt da am Ende von einem Weg und landet irgendwo auf einer Abzweigung an einem anderen Ort.
Genau, also wir wollten unser eigenes Problem lösen. Wir haben damals auch noch nicht in erster Linie daran gedacht, eine Firma daraus zu bauen. Und wir haben dann eigentlich erst später gemerkt, dass das, was wir gebaut haben, die Technologie, die selbstständig lernt und auch wieder vergisst, wer sich mit welchen Themen auseinandersetzt, dass die vor allem in Grossfirmen drin einen wahnsinnigen Wert kann generieren. Weil wenn du mit 60'000, 100'000 anderen Menschen zusammenarbeitest, hast du eigentlich keine Chance zu wissen, wer was weiss. Nur gerade dein direktes Team. Und wenn man dann unsere Technologie auf das anwendet, hat man plötzlich Zugriff auf 80-90% vom Wissen, das eine Firma eigentlich hat, aber in den Köpfen der Mitarbeiter drin.
Also sozusagen Intelligenz eben wirklich automatisieren, generieren, zur Verfügung stellen. Das sind wir wieder schon ganz genau beim Thema vom heutigen Podcast. Privat, verheiratet, 3 Buben und irgendwie noch ein Austauschprojekt auf dem Radar, habe ich gehört.
Ja, das Projekt ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin vor 2 Jahren in einen Check-up gegangen und habe herausgefunden, dass ich relativ gutes Herz habe, wo mit einem Schlag relativ viel Blut kann durch den Körper pumpen kann. Und die Ärztin hat mir gesagt, ja, eigentlich hätte ich Sportler werden können, habe ich verpasst. und dann aber gedacht, ich probiere mal ein bisschen aus, wie weit ich kann gehen, und habe dann angefangen, ab und zu ein bisschen zu joggen. Und dann immer ein bisschen weiter. Und jetzt, letztes Jahr war ich mal an so einem Alpenmarathon mit 1800 Höhenmeter drinnen und 42 Kilometer weit. Und das hat mich ein bisschen gepackt. Und jetzt habe ich mich dieses Jahr für den Jungfrau-Marathon angemeldet.
Also, da sind wir gespannt zu hören und zu sehen, wie das gegangen ist. Viel Glück bei dem Projekt. Super. Thema vom heutigen Podcast. Wie wir gesagt haben, AI oder KI, also Artificial Intelligence auf Englisch, KI, Künstliche Intelligenz auf Deutsch, ist aus meiner Sicht etwas, was man eigentlich ganz einfach zusammenfassen kann. Das wäre ja, der Computer lernt. Hast du hinter dem stehen?
Ja, eigentlich nicht, nein. Ich glaube, es ist eines der schwierigsten Themen, zum einfach erklären, weil es so viele Facetten gibt von KI. Und nur schon, wenn man Intelligenz an sich, also ohne das Künstliche anschaut, ist es extrem schwierig zu sagen, was ist eigentlich intelligent. Wir haben vorher vom Hund geredet. Ein Hund ist wahrscheinlich schon intelligent, oder? Kann überleben, kann Essen finden, kann sich reproduzieren und so weiter. Ich würde sagen, das ist intelligent, kann aber nicht reden, kann aber nicht schreiben und so weiter. Okay, was ist denn jetzt genau die Intelligenz? Ist ein Baum intelligent? Der überlebt noch länger, der hunderte von Jahren vielleicht, und kann auch Klimaveränderungen überstehen. Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, was ist eigentlich Intelligenz. Und bei künstlicher Intelligenz redet man meistens eher um das Thema Machine Learning und jetzt natürlich seit einem Jahr oder ein bisschen länger von Generative AI, also Textmanipulation, Textgenerierung. Und dort ist klar, man hat das trainiert auf Hunderten von Terabytes von Daten aus dem Internet, und das kann kein Mensch mehr selber die Übersicht behalten. Und dort passiert schon etwas, was man als Lernen bezeichnen kann. Aber schlussendlich sind es trotzdem Befehle, die ausgeführt worden sind von Entwicklern, die gesagt haben, so machen wir das. Und dort, finde ich, ist ein bisschen der Widerspruch.
Schauen wir das doch mal ein bisschen genauer an, weil das ist das, was ich auch persönlich spannend finde. Was versteckt sich eben hinter dem Hype-Wort ChatGPT? Ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, das heisst eben Generative Pre-Trained Transformer. Du hast vorhin gesagt, das Programm hat es gelernt. Wie lernt jetzt eben so eine ChatGPT, welche Antworten sie muss geben? Kannst du das in ein paar einfache Worte für uns erklären?
Also ich glaube, das Wichtigste an diesen drei Buchstaben ist eigentlich das P, das Pre-Trained.
Ja.
Über die letzten 6-7 Jahre hat man Hunderte von Terabytes von Daten genommen, also das sind Bücher, das ist Wikipedia, Webseiten und so weiter, und hat die Daten genommen, um ein Modell zu trainieren. Der Transformer, das T hinten dran, ist eigentlich, was macht man jetzt mit diesen Wörtern, wo dort drin hineingekommen sind aus diesen Trainingsdaten. Und eigentlich ist es ein statistisches Modell, das sagt, was ist die Chance für das Wort, wo als nächstes kommen, ist es eher ich, du, er, sie und so weiter, basierend auf den ganz vielen Daten, die es bereits im System hat. Das heisst, man muss sich eher so vorstellen, dass das Modell weiss an sich oder versteht nicht, über was es schwätzt, aber hat eine wahnsinnig genaue Repräsentation von allem, was schon mal gesagt worden ist, und kann darum relativ gut sagen, der Satz, das Wort sollte als nächstes kommen, und darum tönt es auch immer so wahnsinnig plausibel.
Womit wir wieder beim Papagei wären. Nachplappern, das, was er schon mal gehört hat. Kann man das so verstehen?
Ja und nein. Also, er sagt sicher nichts, was er nicht schon mal niemand gelesen hat. Aber er sagt es natürlich in so vielen verschiedenen Facetten oder tut Sachen, die er am einen Ort gelernt hat, vermischen mit Sachen, die er am anderen Ort gelernt hat, dass dann daraus schon etwas kann entstehen, was so noch nie geschrieben worden ist. Von dem her ist es auf der einen Seite nachplappern, ja, weil es, also generate heisst ja, aus dem Existierenden neu zusammensetzen, aber es tut nichts Neues erschaffen.
Das finde ich noch eine gute Antwort, weil ich natürlich den ChatGPT persönlich auch gefragt als Vorbereitung. bist du eigentlich ein Papagei? Das hätte er auch nicht wollen akzeptieren. Hättest du das Gefühl gehabt, er tut nicht nur nachplappern, sondern gäbe natürlich auch viel Kontext. Und ich glaube, in der Größe und in der Breite der Daten ist dort natürlich schon ein Vorteil, den wir haben. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, wie sich das eigentlich entwickelt hat, ich habe das spannend gefunden auch, das ist mal ein LinkedIn-Beitrag gemacht zum Thema Taschenrechner. Ist Taschenrechner so die erste künstliche Intelligenz gewesen?
Ich glaube, heute würde niemand sagen, dass das eine künstliche Intelligenz ist. Ich habe damals darüber geschrieben, weil, als ich recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass, wo die Taschenrechner rausgekommen sind, ganz viele Leute, Lehrer, vor allem Mathe-Lehrer, auf die Straße gegangen sind und protestiert haben gegen das, weil sie Angst hatten, dass eigentlich die Kinder verblödet. Weil die Kinder nicht mehr müssen, schriftlich rechnen, im Kopf rechnen und so weiter, wenn man plötzlich ein so ein Werkzeug zur Hand gibt.
Ja.
Und wenn man zurückschaut, ist dazumals auch der meiste Teil, das meiste, was man gemacht hat in der Primarschule, ist wirklich gewesen, wie kann man auf verschiedene Art und Weise schriftlich rechnen, größere Zahlen, kleinere Zahlen oder im Kopf das auswendig lernen. Und klar sind die in dem Moment überfordert gewesen, weil sie gesagt haben, was sollen wir ihnen dann noch beibringen? Jetzt, ein paar Dutzend Jahre später, wissen wir, unsere Kinder sind eigentlich mathematisch viel weiter als wir gewesen sind in der Primarschule. Das heisst, man hat sich angefangen, das Werkzeug aneignen. Klar lernt man immer noch Basics und lernt man auch noch schriftlich rechnen, aber es hat nicht mehr den Stellenwert. Man kann sich also viel schneller mit den darüberliegenden Konzepten auseinandersetzen und eigentlich Mathematik verstehen, anstatt dass man Stunden, Tage, Wochen investiert, um einfach das Doing, das Ausrechnen macht. Und ich glaube, heute passiert das Gleiche einfach mit Text. Das sind nicht mehr Zahlen. Anstatt dass ich stundenlang versuche, irgendeinen Satz oder einen Absatz gut auszuformulieren, geht es eigentlich um den Inhalt. Und das Ausformulieren, da haben wir jetzt ein Werkzeug wie den Taschenrechner, wo das einfach sehr schnell und in vielen Fällen einfach besser als ich kann.
Ja.
Mir hat das wahnsinnig viel gebracht in der Schule. Ich habe nämlich immer bei dem Aufsatz hatte ich Inhaltsnote 6 gehabt und Rechtschreibung und Kommasetzung und so irgendein Zweier oder ein Dreier. Und das hat dann irgendwo noch genügend Noten gegeben. Heute könnte ich natürlich mit dem Inhalt brillieren und Rechtschreibung wäre dann vom Computer gemacht.
So wie ging. Wir sind ein paar Jahre zu früh auf die Welt gekommen und auch von diesen neuen Technologien profitieren. Spannend. Vielleicht, was ich noch gesehen habe, auch so als nächster Meilenstein, ist so ein bisschen im Bereich Schach, oder? Wo der Kasparov 1997 als amtierender Schachweltmeister von einem Computer, dazu mal schöne Name Deep Blue, ist geschlagen worden. Hat man dort die künstliche Intelligenz? Weil der Computer, der hat ja wirklich können einen Angriff parieren und eine Gegenstrategie entwickeln und den Menschen lassen?
Ja, ich glaube, es war vor allem eine Demonstration von Rechenpower gewesen, weil man hat einfach plötzlich können mit dem Computer ausrechnen, welche Hunderttausende von Optionen gibt es jetzt gerade und dann die beste auswählen. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht würde man das auch wieder nicht wahnsinnig intelligent bezeichnen, in der Brute Force. Aber aus damaliger Sicht ist es ganz klar ein grosser Meilenstein gewesen. Aber vielleicht ist das gerade ein guter Punkt, um wieder schnell zurückzukommen zu deiner ursprünglichen Frage, was Intelligenz bedeutet. Wenn jetzt der Schachcomputer, wenn das Gegenüber plötzlich einen Herzinfarkt hat, was macht der Schachcomputer?
Der wartet
auf den nächsten Zug, ganz genau. Das heisst, der Schachcomputer ist auf etwas programmiert worden, nämlich Schach zu spielen, und alles andere wird ignoriert. Wenn aber ein 3-jähriges Kind mit dem Grosspapi Schach spielt und vielleicht nicht so gut Schach kann spielen wie der Schachcomputer, aber der Grossvater kippt hinten raus und das Kind war noch nie in dieser Situation gewesen, rennt es trotzdem vielleicht zur Mami, vielleicht läutet es sogar irgendwo im 144 an, obwohl es noch nie in dieser Situation war. Und ich glaube, da nähern wir uns mehr dem an, was eigentlich Intelligenz bedeutet. Nämlich auch können mit Situationen umgehen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Ja.
Mit Situationen umgehen, wo man nicht ein Trainingsset hat. Und das kann natürlich der Computer nicht. Der Computer macht das, was darauf programmiert worden ist.
Okay. Schauen wir uns so ein bisschen von aus Sicht auch HR das Thema an. Es ist ja jetzt auch etwas, was man immer wieder sieht, was man auch in den ersten Applikationen plötzlich auftaucht, wo die Hersteller einbauen in ihren Solutions. Für mich wäre so ein bisschen die Frage, hast du das Gefühl, dass uns AI wird freier machen in unserem Job, wird helfen oder wird es uns den Job kosten?
glaube, das kommt ganz auf den Job drauf an. Es gibt Jobs, die heute noch von einem Menschen gemacht werden, wo ich glaube, wo irgendwann der Computer wird übernehmen. Und da im Vorgespräch über ein Beispiel geredet, wo eine ganze Support-Einheit mit 700 Leuten eigentlich durch eine KI ersetzt worden ist, weil halt 97% von den Fragen, die reinkommen, repetitiv sind und dann kannst du den Computer auch beantworten. Ich glaube, das gibt es. Und das hat es aber auch schon in der Vergangenheit immer gegeben.
Ja.
Also zum Beispiel, früher hast du ein Überseetelefon machen, dann hast du jemanden angerufen und dann hat der sogenannte Switchboard-Operator, meistens eine Frau, hat das entgegengenommen, hat nachher das physisch umgesteckt, sodass du eine Linie gehabt hast auf Amerika. Den Job gibt es auch nicht mehr. Aber aus heutiger Sicht kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass das jemand gern gemacht hat oder dass das ein menschlicher Beruf war. Und das, glaube ich, gibt es schon. Aber ich glaube, das Gros der Job wird sich einfach zu einem gewissen Mass verändern.
Hast du ein Beispiel? Wie wird es sich jetzt zum Beispiel in einer HR-Abteilung, wie werden sie in Zukunft müssen schaffen oder wie kann man ChatGPT heute schon produktiv einsetzen?
Um es ganz einfach zu sagen, ich glaube, überall dort, wo wir heute viel Zeit verbringen mit Schreiben, werden wir in Zukunft nicht mehr so viel Zeit mit Schreiben verbringen. Das bedeutet aber auch, und zumindest bei uns im Unternehmen ist es so, das HR hat eine grosse Prioritätenliste, wo, wenn mehr Zeit für das bleibt, kann man sich auch weiterentwickeln und um die grösseren und die wichtigeren Themen mehr kümmern. Ich glaube, so ist es mal ganz abstrakt einfach gesagt.
Ja, hast du ein paar konkrete Beispiele? Wo hast du es schon gesehen oder wo brauchst du es?
Also, wenn es ums Schreiben geht, ganz klar bei E-Mails, wenn etwas muss formell schön ausgeschrieben sein, ich kann eine halbe Stunde verbringen und nochmal Satz ändern, jetzt stimmt es, glaube ich. Oder auch eine nette Absage, wenn du jemanden interviewt hast und willst ihm noch ein Feedback geben, warum es nicht geklappt hat. Da kann man ja so viel falsch machen. Aber wenn man eine Hilfe hat, eine Schreiberhilfe hat nebendran, hilft das einfach immens.
Das, was ich dort verstanden habe, ist ja ganz wichtig, dass man so den Prompt, also die Kontextinformation, wo man kann ja nicht einfach reinschreiben, mach mir einen netten Brief, oder der schießt man, glaube ich, am Ziel vorbei. Auf was muss man achten, wenn man so einen Prompt macht? Oder wie wichtig ist das wirklich?
Ich glaube, auf der einen Seite ist wichtig, wie du sagst, den Kontext an sich mitzugeben.
Ja.
Was willst du eigentlich erreichen? Und dann, weil die Modelle auf so viel Text trainiert worden sind, sind sie wahnsinnig gut im verschiedenen, zum Beispiel Tone of Voice, wie du etwas willst sagen, Stil. Das können sie einfach mit einem Prompt auf den anderen wieder verändern. Und umso mehr man mitgibt und sagt, ich will das, stell dir vor, du bist ein Recruiter und musst dieser Person eine Absage machen.
Ja.
Die Person ist extra auf Zürich gekommen, sich vorstellen und hat eine lange Anreise gehabt. Es hat wegen dem und dem trotzdem nicht geklappt, beziehungsweise wegen, weil ich herausgefunden habe, dass eine andere Person intern für das besser. Keine Ahnung, du gibst möglichst viel mit und dann sagst du, und jetzt muss ich eine Absage schreiben. Und dann kommst du schon eine relativ gute Vorlage geben und dann kannst du es ja immer noch tweaken. Aber es ist einfach vom Aufwand her, wo du reinstecken musst, zeitlich immens.
Aber habe ich nachher nicht ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, hey, ich habe es ja gar nicht selber gemacht, ich habe da einfach nur ein bisschen beschissen?
Ja, ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal den Taschenrechner verwendet hast und gesagt hast, oh, das hätte ich eigentlich im Kopf ausrechnen sollen. Schlussendlich ist es ja das Gleiche, es ist ein Werkzeug, es ist ja nicht, du sagst ja trotzdem noch, was du machen und du bist der, der es abschickt, und ich glaube, das ist das Wichtige.
Ja, also, ich glaube, eins noch für dich, ich bin ja überzeugt. auch im Bereich so Skill-Management, eben, Schreiben ist das eine, das andere ist Finden, Informationen. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Wo siehst du dort Möglichkeiten? Wird man das irgendwo mal herbekommen, dass man eben weiss, wo der Spezialist XY in einer kleinen Firma kennt man sich noch, weiss, wer wo welche Stärken hat, aber in gewisser Größe wird es immer schwieriger. Was wird wirklich der Mehrwert sein? Also werden wir das herbekommen, dass man nachher aus dem Hauptsitz herausfinden kann. In den USA habe ich jemanden, der diese Programmiersprache noch hat, die ich jetzt unbedingt haben sollte.
Also das gibt es bereits. Das ist das, was wir daran am Bauen sind.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man das herausfindet mit Generative AI.
Ja.
Ich glaube, das sind andere Ansätze, wo man wirklich muss Rückschlüsse darüber ziehen muss, wer sich mit welchen Themen zur Zeit mehr auseinandersetzt als andere, wo andere Dynamiken sind, als einfach existierende Texte analysieren und und es wiederverwerten. Okay. Wenn es aber darum geht, sagen, und das ist ja die Hoffnung von vielen, dass jetzt haben wir so ein ChatGPT da draußen, wo eigentlich so viel Allgemeinwissen hat, wie noch nie irgendeine Technologie gehabt hat. Also mehr Allgemeinwissen als in der grössten Bibliothek der Welt zu finden ist. Haben viele die Hoffnung, dass wenn man das jetzt ins Unternehmen reinnimmt, dass man irgendwie alles, was ein Unternehmen weiss, auch drin kann oder darauf kann trainieren. Und da glaube ich nicht dran. Und eigentlich aus zwei Gründen. Also zum einen glaube ich, wir werden die gleiche Situation haben wie damals mit Google, wo Google rausgekommen ist, wo man plötzlich jede Webseite gefunden hat im Internet, ganz einfach, meistens die wichtigste zuoberst war. Und dann haben alle das Gefühl gehabt, jetzt machen wir das Gleiche intern, die interne Suchmaschine, und die muss dann genauso performant und effizient und zuverlässig sein. Und wir sind jetzt 25 Jahre nachdem Google rausgekommen ist, und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mir gesagt hat, unsere interne Suchmaschine, die ist richtig gut, die findet immer, was es braucht.
Ich glaube, das kennen alle, das Beispiel.
Genau, und das Problem ist, wir haben nicht die Datenbasis intern, die man im Internet hat. Auf der einen Seite das meiste von den Daten, die wir kreieren wir für einen einzigen Grund, das Dokument zum Rausschicken, was auch immer, lassen es liegen, langen es nie mehr an. Im Internet tun die Leute publizieren, weil sie wollen, dass andere ihren Inhalt lesen, bringen das immer wieder up to date, und dann hat es im Internet die Links von der einen Webseite zu der anderen Webseite, die eigentlich den PageRank-Algorithmus ausgemacht haben. Also, dass man gesagt hat, umso mehr Webseiten zu dir zeigen und auf diesen Webseiten eigentlich über ein wichtiges Thema schreiben, umso wichtiger ist deine Webseite für das Thema.
Ja, ja.
Das hast du intern nicht. Ja. Das heisst, du kannst nur hergehen und sagen, was steht eigentlich im Dokument drin, und das vergleichen mit, was steht im zweiten Dokument drin, und hoffen, irgendwie herauszufinden, was ist relevanter. Ja. Und genau das Gleiche wird jetzt passieren mit interne ChatGPT. Du kannst ja nicht Milliarden investieren, um irgendwie ein eigenes Modell zu trainieren, sondern du musst eigentlich die Suchmechanismen, die du hast, verbinden mit dem Large Language Model. Und dort ist, wo eigentlich nachher die Fehler werden passieren.
Müsste man sich dann eigentlich jetzt überlegen, hey, in meiner Firma brauche ich eigentlich einen Experten zum Thema AI, ChatGPT? Müsste jetzt einfach Leute anstellen, die sich mit dem auseinandersetzen, die uns können unterstützen können und sich all die Gedanken eben intern machen. Also so wie ein neuer Job, wie eine neue Karriere, müssen jetzt alle HR-Leiter zu ihren CEOs herren und sagen, hey, jetzt brauchen wir eine neue Rolle, den Chatflüsterer oder wie auch immer man dem will sagen.
Also ich glaube, in einer grossen Firma bietet es sich an, dass man jemanden hat, der sich um das Thema ein bisschen ganzheitlich kümmert, weil es ist jetzt gerade ein wilder Westen und jede einzelne Abteilung und Teams haben irgendwelche Ideen, was man noch mit Generative AI machen könnte. Wenn man das nicht ein bisschen bündelt und schaut, was ist unsere AI-Strategie, wie tun wir auch die Risiken managen und so weiter, dann hat man relativ schnell ein grosses Puff. Ich glaube, in einer kleinen Firma hat man das Problem nicht. Ich würde aber jedem anraten, dass man versucht, Skills zu dem Thema, aber sehr breit in der Firma zu fördern und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mit diesen Technologien früh in Berührung zu kommen und auszuprobieren, was funktioniert und was nicht.
Okay. Das ist vielleicht noch eine Frage, die mir auch noch ist. Oder wenn wir jetzt davon ausgehen, Firmen brauchen das, aber natürlich auch auf der anderen Seite zukünftige Mitarbeiter, Bewerber, Kandidaten. Ja, zum Beispiel meine Tochter, die für einen Schnupperlehrer so einen Bewerbungsbrief hat müssen machen und auch über natürlich ChatGPT geschrieben hat. Und es war eigentlich eine spannende Erfahrung, zu schauen, was das Programm ihr gibt und ob sie das überhaupt versteht. Also sie hat nachher noch viel Zeit aufgebracht, zu erklären, was da jetzt die Werte von dieser Firma sind, was ein Wert ist und so weiter. Und eben nicht mehr schreiben, genau wie du es vorhin bezeichnet hast. Aber gleichzeitig braucht ja auch eben den Bewerber, also man hat auf der einen Seite in der Firma den Recruiter, der den Bewerbungsbrief anschaut, auf der anderen Seite den Bewerber, der ihn über ChatGPT geschrieben hat. Kann ich noch herausfinden heutzutage, ob jemand etwas von Hand geschrieben hat oder das ChatGPT generiert ist? Zum Beispiel auch bei Bewerbungsfragen oder Antworten, die man an einem Bewerbungsgespräch gibt?
Ich glaube, das kann man nicht. Es hat mal Tools gegeben, kurze Zeit, die behauptet haben, sie können herausfinden, ob es AI-generated Text ist oder nicht. Hat dann aber relativ viel, schnell so Studien gegeben, die bewiesen haben, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Wieso sollte es auch? Weil der ganze Text, wo ChatGPT darauf trainiert wurde, ist ja auch von Menschen geschrieben worden. Also ich glaube, das ist sehr schwierig. Es gibt natürlich dann manchmal so offensichtliche Sachen. Also wenn jetzt jemand plötzlich von einem Tag auf den anderen plötzlich ganz einen anderen Schreibstil hat, viel mehr ausholt und so weiter, dann hat man vielleicht dann schnell mal den Verdacht, das ist jetzt von der KI generiert worden. Aber grundsätzlich hast du die Möglichkeit nicht. Ne?
Also man sieht sozusagen nicht hinter einem Spiegel oder hinter in die Fabrik hinein, woher das kommt.
Sieht man nicht. Und der Generative Teil, oder, ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Also du kannst auf ChatGPT fünfmal das gleiche fragen und kommst fünfmal inhaltlich zwar eine ähnliche Antwort über, aber vom Stil her und so weiter ist es fünfmal anders. Und das macht es halt auch extrem schwierig, zum herauszufinden, woher das kommt.
Ja. Wie beim Tastenrechnen. Wenn das Resultat da gestanden ist, hat man nicht gewusst, ob es im Kopf gerechnet worden ist oder über die Tastatur.
Ganz genau.
Ich werde vorher heute den Tastenrechner wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wenn ich ihn wieder mal brauche und auf dem Handy den Tastenrechner aufnehmen. Wo geht die Reise her? Also so zukünftige Anwendungsfelder. Du setzt dich seit bald 20 Jahren mit dem Thema auseinander. Hast du die Glaskugel, wo du rein siehst, was jetzt der Hype ist, was spannend ist, wo wir uns weiterbilden sollen?
Ja, also ich glaube nicht, dass ich Glaskugeln habe und es geht auch so viel gleichzeitig ab, dass das, glaube ich, niemand kann machen. Ich glaube, auch wenn man bei dieser Technologie das Gefühl hatte, die tut sich nicht nach dem Hype-Cycle bewegen wie andere Technologien, die vor ein paar Jahren gekommen sind, glaube ich, wird genau das Gleiche passieren. Also wir sind immer noch vor dem Peak of Inflated Expectations. Ja. Also man versteht noch nicht so richtig, was es kann, was nicht. Darum sind die Erwartungen riesig.
Ja.
Und ich glaube, jetzt wird es immer mehr zu einer Ernüchterung kommen. Eine Ernüchterung, dass ganz viele Sachen, die wir gehofft haben, dass vielleicht Generative AI uns kann lösen kann, halt nicht kann. Aber dann wird es relativ schnell gehen, dass man merkt, es hat einfach extrem viele Stärken, die auch unsere, wie wir zusammenarbeiten, wie wir arbeiten und nachhaltig wird verändern, und zwar massiv. Also ich glaube, es ist ein grosser Meilenstein. Ich glaube aber, es wird in erster Linie sich um Text Manipulation, Text, zum Beispiel zusammenfassen, Text schreiben und so weiter gehen und weniger in eine, ich sage jetzt mal, ein bisschen esoterische Richtung, dass ChatGPT von sich auf anfängt, grosse Probleme für uns lösen.
Ja, ja.
Das glaube ich, da sind wir weit davon entfernt.
Werden wir irgendein Musikstück haben in der Hitparade, das von einem Computer komponiert wurde?
Also, wenn es mich nicht täuscht, haben wir das sogar
schon
mal
gehabt. Haben wir das sogar
schon? Ich habe mal etwas gehört. Ich habe auch gehört von einer KI, wo weitere Mozart-Stücke geschrieben hat. Das ist jetzt nicht ein Gebiet, wo ich wahnsinnig sattelfest drauf bin, aber ich glaube, da wird auch viel passieren. Also auch gerade, wenn es um Bildkreierung geht oder jetzt neu, haben wir ja die ersten Vorschauen gesehen von Video, wo künstlich erstellt worden sind. Und ich glaube, da gibt es schon Themen, eben, wo ich nicht Glaskugeln vornehmen kann, die uns aber werden beeindrucken.
Genau, beim Beispiel oder von der Videos, aber eben, dass man über Text, Sprache, Video kann generieren durch so eine Lösung. Habe ich auch gerade kürzlich gehört, eben, das ist das ganze Thema natürlich Urheberrecht wieder mal ganz vorne, oder? Woher nimmt man die Inhalte, um das zu trainieren? Vielleicht müssen wir sich im juristischen Bereich wieder weiterbilden und herausfinden, was ich da darf brauchen, was ich nicht darf brauchen. Gesetzgebung hängt ja meistens auch ein bisschen hinter drin. Könnte ja auch sein, dass dort vielleicht das eine oder andere noch kommt, oder?
Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe vorher gesagt, es ist ein bisschen wilder West, und ich glaube, das ist eines von diesen Themen, wo wirklich noch absolut wilder West ist. Weil wenn man sich überlegt, dass eine Firma hergehen kann und 500 Terabyte Daten absaugen aus dem Internet mit unter verschiedensten Lizenzformen kreiert worden sind, das dann nimmt, in kleine Stückchen zerschnäpselt und es wieder anders zusammensetzt und damit nachher Milliarden verdient und man eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann, wo es ursprünglich geklaut worden ist. Das ist natürlich ein riesiges Thema. Und ich glaube, die Gerichtsfälle, die jetzt kommen, zum Beispiel New York Times, wo gegen OpenAI vorgeht, die werden recht wegweisend sein, was eigentlich in Zukunft möglich sein wird und was nicht. Und auf der anderen Seite eben, die Modelle sind jetzt da. Die werden nicht mehr verschwinden. Aber es ist ein ungelöstes Thema.
Ungelöstes Thema, genau. Vielleicht eben auch noch zur Ergänzung. Oder wir reden ja immer von OpenAI und ChatGPT. Das ist ja eine Firma, OpenAI, die das Produkt hat. Es gibt andere. Google hat das Gemini. Es gibt auch noch andere Anbieter. Also im Moment ist es natürlich in aller Munde, seitdem, dass sie da wirklich das gratis zur Verfügung gestellt haben. Aber dass man sich dessen auch bewusst ist, dass dort hinter dran noch andere Sachen sind. Ja, Marc, wir kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Ganz konkret jetzt an die HR-Verantwortlichen in der Schweiz. Was würdest du ihnen empfehlen? Was sollen sie in den nächsten 3 Monaten machen bezüglich ChatGPT oder AI?
Also zuerst mal, ich glaube, es ist eine Realität, dass alle von den Mitarbeitern schon genutzt haben und werden weiter nutzen. Das heisst, irgendetwas in Richtung verbieten und so weiter, würde ich ganz sicher davon abgesehen. Das heisst, wenn man es nicht kann verbieten und nicht will verbieten, muss man ein Environment schaffen, wo Mitarbeiter damit auch können, in einer sicheren Art und Weise umgehen. Sprich, man hat das Problem, wenn man einfach die öffentliche ChatGPT-Version nutzt, weil alles, was man eingibt, sagen sie ja offiziell, dass sie es auch nehmen, um weiter das Modell zu trainieren. Das heisst, wenn ein Mitarbeiter auf ChatGPT etwas unternehmensinternes eingibt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das nicht plötzlich bei jemand anderem angezeigt wird. Das heisst, ich glaube mal, das Wichtigste ist, eine Umgebung zu schaffen, wo die Mitarbeiter können sicher zu nutzen. Und da gibt es schon ganz viele verschiedene Angebote. Dann würde ich auch aus dem HR heraus ganz klar versuchen, die Skills zu fördern. Schulungen zu machen, Intros zu machen, dass das eben nicht im Chaos endet, sondern Mitarbeiter mit auf die Reise genommen werden. Und dann, ganz eigennützig, es gibt in den verschiedensten Prozess vom HR, kommt man ja so viel mal mit Text in Berührung, wirklich zu hinterfragen, wo verlieren wir viel Zeit, wo können wir effizienter werden, wenn wir die KI für uns persönlich nutzen.
Super, schöne abschließende Worte. Ganz herzlichen Dank dir, Marc von Dobel, für das Gespräch hier, dass du bei Voice of HR uns ein bisschen können, die Begriffe und die Hintergründe zum Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT erklären. Ich glaube, da können wir etwas mitnehmen für unsere tägliche Arbeit. Das war es mit dem Podcast Voice of HR. Mein Name ist Marc Dendler und ich wünsche einen schönen Tag.
Danke vielmals. Tschüss.
Merci. Zusammen. Ciao zusammen.
Voice of HR.